bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Ring, 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 liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören schon am Klingelton. Hier ist wieder der allseits beliebte Podcast bei Anruf Wettbewerb. Und in der Leitung habe ich, wie immer, meinen überaus geschätzten Kollegen Ruprecht Porzun, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Ich selbst bin Justus Haukapp und Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an derselben Universität. Und Ruprecht, ich möchte mit dir heute über diverse wettbewerbsrechtliche, politische, ökonomische Themen sprechen und anfangen vielleicht mit einem Thema, weil ich dazu auch ein paar Anfragen von Journalisten hatte. Ist das eigentlich kartellrechtlich irgendwie ein Thema, wenn Elon Musk Twitter kauft?
Hallo Justus. Schönes Thema. Ich habe auch schon bei Twitter, wo sonst, gelesen, dass das ist jetzt quasi der Weltuntergang, zumindest für die Leute, die wie wir zwar ja auch im Wesentlichen von Twitter leben. Und immer wenn der Weltuntergang naht, wäre es ja eigentlich schön, wenn das Bundeskartellamt und die Europäische Kommission eingreifen würden. Ja, also das ist ja sozusagen auch immer unsere Hoffnung als Kartellrechtler.
Das sind die Weltretter, die wir kennen, ja.
Genau, also ich glaube, Sie würden das auch nicht bestreiten. Ja, Sie sehen das auch selber so. Und das Instrument, das wir dafür haben und hätten, wäre die Fusionskontrolle. Das heißt, wir müssten uns jetzt mal überlegen, ob Elon Musks Unternehmen, ich weiß gar nicht, womit er es kauft, also wenn er das mit Tesla kauft, aber das ist ja dann sozusagen...
Ja, er kauft das, das kann ich sagen.
Seid ihr zwei, hast du schon mit ihm... Bist du da mandatiert von ihm in dem Fall? Oder?
Ich habe gestern Abend Medien verfolgt, die ein Budget haben, was ungefähr noch doppelt so hoch ist wie die Umsätze von Twitter pro Jahr, also sprich der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Dort wurde berichtet unter anderem, dass der Kauf, das sind ja glaube ich 45 Milliarden etwa, um den Dreh wohl nicht ganz zur Hälfte aus Tesla-Aktien bezahlt wird und ein bisschen mehr als die Hälfte über Kredite von Banken läuft.
Weiß man denn etwas über die Umsätze von Twitter?
Also die öffentlich verfügbaren, das sind so ungefähr 4 Milliarden pro Jahr Dollar. Das sind ja im Wesentlichen Werbeeinnahmen, weil das ist ja ganz immer noch unentgeltlich für die Nutzer. Es gibt jetzt ein paar andere Dienste, Live-Talks, die es da gibt, die teilweise gebührenpflichtig sind, aber das sind, glaube ich, das sind ein paar Krümel sozusagen. Das Wesentliche sind die Werbeeinnahmen.
Also wenn ich diese Zahlen so höre, dann würde ich aber fast vermuten, das fällt unter die Aufgreifschwellen der Fusionskontrolle. Das heißt, da werden die Umsatzschwellenwerte überschritten. Wahrscheinlich sogar diejenigen der europäischen Fusionskontrolle, die ja so ein bisschen höher ansetzen als die nationalen. Sonst wird es beim Bundeskartellamt geprüft. Aber dann ist das ein Fall für Frau Vestager.
Genau, das wäre ein Fall. Aber die Vermutung, die ich dann geäußert habe gegen den Journalisten, ist, dass da eigentlich nicht viel zu entscheiden ist. Weil Elon Musk ist mir zumindest nicht weiter bekannt, dass er bereits tätig wäre im Segment soziale Medien oder Medien überhaupt. Und der Markt für Automobile und Raumschiffe scheint mir relativ weit entfernt zu sein von Twitter. Wenn man nicht, hat man eben schon gesagt, ja, David Hasselhoff, der hat ja damals mit Kit auch so eine Integration von Sprache und Automobilen geschaffen. Also vielleicht ist das die Vision von Elon Musk, aber davon abgesehen, also selbst dann wäre es ja komplementär und nicht substitutiv. Also Wettbewerbsprobleme kann ich da nicht erkennen. Andere Probleme mag es geben, aber Kartellrecht ist hier nicht wirklich gefragt, oder?
Da ist natürlich unser Kartellrecht auch einfach hoffnungslos altmodisch, weil wir ja immer gucken, wenn wir so einen Fall haben, also der typische Fall wäre ja, dass wir Probleme sehen, wenn jetzt beispielsweise Instagram Twitter kauft oder irgendein anderer Kommunikationsdienst. Weiß gar nicht, ob Instagram da jetzt so ein großer, richtiger Wettbewerber zu Twitter ist. Aber wenn Wettbewerber sich zusammenschließen, dann stellen sich uns ja die Nackenhaare auf. Und mit diesen neueren Entwicklungen tun wir uns ja so ein bisschen schwer. Also du tust das jetzt gleich so ab, völlig zu Recht. Also ich stimme dir absolut zu. Aber das ist natürlich schon eigentlich interessant, dass wir ja in einem Zeitalter leben, in dem die Märkte zunehmend konvergieren und in dem es jetzt gar nicht mehr, also Autos und Kommunikationsdienste sind ja gar nicht mehr so weit voneinander entfernt, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren war, sondern wir arbeiten ja tatsächlich schon sozusagen mit der ich sage jetzt mal Vision, in Anführungsstrichen, dass Autos auch Entertainment-Maschinen werden oder Kommunikationsmaschinen werden. Insofern gibt es da vielleicht schon irgendwie einen Link. Wie gesagt, nur um das klarzustellen, ich sehe da jetzt überhaupt kein Eingriffspotenzial für die Fusionskontrolle. Aber natürlich ist schon denkbar, dass der eine Strategie hat, in der diese Sachen zusammengeführt werden, so wie sich ja auch die französische Marke Stellantis mit Amazon zusammengetan hat im Automobilsektor. Also Stellantis ist die Muttergesellschaft so diverser Autokonzerne. Und wo man sich dann auch fragt, was machen die miteinander? Naja, klar, die denken eben, irgendwann haben wir vielleicht das selbstfahrende Auto und wir brauchen eine Software-Technologie, die im Auto drin steckt, und wir brauchen dann auch irgendwie eine Kommunikationsstruktur und ähnliches. Also ich glaube, die David Hasselhoff-Version von KIT, der kommen wir ja irgendwie näher.
Ja, also sagen wir mal, zum einen vielleicht noch die Randbemerkung, also Autos waren immer schon Entertainment-Maschinen. Ich erinnere mich noch an die neue deutsche Welle, Markus, ich gebe Gas, ich will Spaß. Ja, also von daher... Das ist nicht wirklich neu, würde ich sagen. Aber vielleicht sind sie andere Entertainment-Maschinen heutzutage. Und ich gebe dir natürlich recht, wenn jetzt Jeff Bezos Twitter kaufen würde oder Larry Page, dann wären das sicherlich ganz andere Dinge. Oder auch Bill Gates. Also diejenigen, die schon im Kommunikationssektor irgendwo unterwegs sind oder auch auf den Werbemärkten. Also bei Amazon ist es ja weniger der Kommunikationsmarkt, aber auf dem Werbemarkt sind sie eben schon relativ aktiv, da wird das sicherlich ganz anders bewertet werden. Nur Elon Musk ist zwar auch ein junger, dynamischer Unternehmer, der weltbekannt geworden ist, aber er betreibt eben bisher keine Kommunikationsplattform oder keine Kommunikationsdienste, und von daher ist Kartellrecht die falsche Baustelle, aber das ist vielleicht die Gelegenheit, dir herzlichen Glückwunsch zu sagen, Ruprecht, weil du ja auch in die KEK berufen worden bist und von daher jetzt die Medien ja ganzheitlich betrachtest. Sehe ich das richtig?
Ich danke herzlich, Justus. Ich hatte mich vorher schon gefreut, dass du gesagt hast, dass Elon Musk ein junger, dynamischer Unternehmer ist. Er ist immerhin etwas älter als ich, aber danke auch für dieses...
Ist er schon 35?
Ja, fast. Er ist 50, habe ich gerade gesehen. Und bei der KEK, danke für die freundlichen Wünsche. Ich habe immer festgestellt, die Leute... die sich so ein bisschen im Medienbereich auskennen, die gratulieren dann und freuen sich, dass ich in der KEK bin, und dann stelle ich fest, achso, die wissen aber gar nicht, was die KEK ist, sondern verwechseln sie mit der KEF. Und die KEF ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also wo immer entschieden werden muss, wie viel Geld die Sendeanstalten brauchen.
Ja, entschieden wird da, glaube ich, nicht. Ne?
Stimmt, entschieden wird da nicht.
Entschieden wird vom Bundesverfassungsgericht neuerdings.
Richtig. Und die KEK macht etwas anderes, das ist die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Die muss aufpassen, dass es keine vorherrschende Meinungsmacht gibt in Deutschland, also nicht eine Person oder ein Unternehmen zu mächtig wird, nicht in Bezug auf den Wettbewerb, was ja die Kartellbehörden prüfen, sondern in Bezug darauf, wer in den Medien quasi die Meinungen bestimmen kann. Also vorherrschende Meinungsmacht ist das entscheidende Prüfkriterium.
Und ist ja auch eine Art Wettbewerb, also Wettbewerb der Meinungen, könnte man, genau, oder der, genau, Ideen in, oder Ansichten. Genau,
und läuft natürlich oft auch parallel zum wirtschaftlichen Wettbewerb, ja, in gewisser Weise, aber das Kriterium ist eben doch ein anderes. Und was das Spannende ist, dass dieses Feld natürlich, wie alles in der Medienwelt, sich total verändert. Also wir diskutieren jetzt über Meinungsmacht ganz anders als vor 30 Jahren, und natürlich ist das Problem auch erkannt worden, und eines der Ziele dieser Legislaturperiode, man ist einmal für 5 Jahre gewählt, nicht Legislatur ist es natürlich nicht, Amtsperiode, eines der Ziele in dieser Amtsperiode ist es, dieses Rechtsgebiet auch ein bisschen zu modernisieren. Die Länder, die dafür in Deutschland zuständig sind, haben da zumindest eine Absichtserklärung schon abgegeben, dass sie das nochmal überarbeiten wollen, dieses Feld der Medienkonzentrationskontrolle und der Meinungsvielfalt. Und da bin ich gespannt drauf, was da so auf mich zukommt.
Ja, ich bin da sehr gespannt auch. Ich hoffe, dass, es wird auf jeden Fall besser werden jetzt qualitativ. Das ist ja ganz klar mit deiner Berufung. In der Vergangenheit hat es so ein bisschen auch daran gelitten, in der weit zurückliegenden Vergangenheit zumindest, dass da zu wenig kartellrechtliche Expertise war aus meiner Sicht. Ich erinnere mich noch an Springer Pro 7, wo, glaube ich, die Marktanteile, die CAG dann berechnet hatte, nachher auf 187,5% sich addierten oder sowas. Und da ist es für Ökonomen gewisse, sozusagen, ist es nicht ganz unproblematisch. Sag ich mal so.
Also wir Juristen haben mit sowas, glaube ich, kein Problem.
Nee,
also,
man kommt dann noch schneller über die 40% zur Marktbeherrschung, wenn sich die Marktanteile auf 187,5 addieren. Ja. Also, aber von daher, nee, super, herzlichen Glückwunsch. Damit wir gleich dabei bleiben, was du jetzt alles so treibst, können wir auch noch dich befragen dazu, was du denn diese Woche so im Bundestag machst.
Oh ja, das ist ein schönes Thema. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, war ich hoffentlich schon im Bundestag. Da tagt der Wirtschaftsausschuss. Der Wirtschaftsausschuss diskutiert in dieser Woche mit Sachverständigen die Frage, was bringt eigentlich der Digital Markets Act und wie geht es jetzt weiter im Feld des Wettbewerbsschutzes und der digitalen Regulierung? Wir haben ja, das haben wir hier im Podcast noch gar nicht so richtig besprochen, wir haben ja jetzt den Abschluss erlebt des Digital Markets Acts. Also das ist ja dann in einer Nachtsitzung, die so um Mitternacht, glaube ich, beendet wurde, im Trilogverfahren abgeschlossen worden. Da mussten dann im Wesentlichen Andreas Schwab, den wir hier im Podcast hatten, als Rapporteur des Europäischen Parlaments, Frau Vestager für die Europäische Kommission, Thierry Breton für die Europäische Kommission und dann der Vertreter des Rats, das war in diesem Fall der französische Minister Cédric Ö, die haben sozusagen diskutiert, wie bringen wir jetzt den Digital Markets Act zum Abschluss, der ja schon als wegweisendes neues Regulierungsherzstück für die digitale Welt gedacht ist. Und jetzt gerade hat es ja auch noch vor wenigen Tagen den Abschluss dieser Trilogverhandlungen für den Digital Services Act gegeben. Das haben viele Hörerinnen und Hörer sicher auch verfolgt. Da geht es ja um die Frage der Inhalte auf digitalen Plattformen. Also wer muss für was haften, welche Inhalte dürfen online gestellt werden, also da geht es um Hasskommentare und so weiter, welche Verpflichtungen treffen da die Plattformen. Für uns ein bisschen relevanter, weil es einfach näher am Wettbewerb ist, ist der DMA, nicht der DSA, aber man merkt, da kommt jetzt sozusagen richtig Bewegung in die Ordnung der digitalen Welt. Also mir ist das jetzt auch immer nochmal so aufgegangen, wir arbeiten ja eigentlich mit Gesetzen, von denen ganz viele so in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Also unser GWB, das europäische Kartellrecht, das sind ja Rechtsdokumente, die stammen aus einem Zeitalter, als man sich gefragt hat, wie können wir Kohle und Stahl, also die Kohle- und Stahlindustrie, wie können wir die irgendwie zähmen? Und jetzt sind wir irgendwie ein paar industrielle Schritte weiter und stehen vor einer neuen Industrie. Und dann ist es auch irgendwie normal und logisch und natürlich, dass sich dann eben die Rechtsvorschriften ändern. Und ich glaube, dass wir tatsächlich mit dem DMA jetzt da so ein Werk haben, das vergleichbar ist mit dem, was man in den 50er Jahren eben sich für Kohle und Stahl ausgedacht hat. Und wo wir jetzt auch sagen müssen, dass wir eben als Kartellrechtler, als klassische Leute, die sozusagen sehr stark auf den Wettbewerb gucken, erkennen müssen, wir sind mit unserem Rechtsgebiet eben nicht so weit gekommen, dass wir damit jetzt einfach weitermachen können, sondern wir brauchen ergänzende regulatorische Regeln.
Ja, na dann, was soll denn da im Bundestag diskutiert, denn heute sind wir noch der Transparenz halber einen Tag vor der Anhörung, von daher kannst du noch nicht berichten, was da besprochen worden ist. Aber was wird da das Kernthema sein? Du sagst es schon, der DMA ist doch eigentlich verabschiedet.
Ja, also es gibt ein paar interessante Punkte. Natürlich muss man auch sehen, der nationale Gesetzgeber hat jetzt ja gar nicht die Kompetenz, irgendwas am DMA noch zu verändern oder so, sondern wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt, dann ist es zum einen ganz interessant, wann kommt der DMA eigentlich? Also wenn man jetzt irgendwie denkt, ah ja, da hat es jetzt den Abschluss der Verhandlungen gegeben, muss man jetzt vielleicht als erstes mal sagen, Leute, Geduld, das dauert jetzt alles noch recht lange. Wir haben bislang nur ein geleaktes Dokument, wir haben noch gar keinen offiziellen finalen Text, sondern es gibt so ein relativ schwer lesbares Vier-Spalten-Dokument, in dem die letzten Änderungen drin sind. Die müssen jetzt erstmal noch irgendwie sprachlich und redaktionell glattgezogen werden und so weiter und so fort. fort. Und dann wird das veröffentlicht, dann tritt es irgendwie eine Zeit lang später in Kraft und so weiter. Wir haben das mal durchgerechnet und kommen darauf, dass wir ungefähr damit rechnen, dass im Jahr 2024 die ersten praktischen Auswirkungen des DMA zu erleben sein werden, wenn die Gatekeeper, die dort reguliert werden sollen, die digitalen Gatekeeper, mitspielen. Denn der DMA setzt sehr stark auf Compliance, also sprich darauf, dass die Unternehmen die Verpflichtungen, die ihnen auferlegt werden, auch erfüllen. Und wenn sie das tun und da ordentlich mitmachen und mitarbeiten und konstruktiv sich darum bemühen, das Recht einzuhalten, dann sehen wir in 2024 vielleicht die ersten Änderungen. Wenn sie sich querstellen und erstmal alles vor Gericht anfechten und der Kommission das Leben schwer machen bei der Durchsetzung und Umsetzung, dann wird es vielleicht noch länger dauern, bis wir überhaupt mal dahin kommen, dass wir vor allem die spannenden Kernverpflichtungen erleben. Und das wirft dann natürlich schon die Frage auf, also was ich mich jetzt echt gefragt habe, ist das, kaufen die sich damit jetzt eigentlich nochmal 2-3 Jahre Zeit? Und da ist jetzt eben auch eine Überlegung, in der Zeit, in der wir jetzt den DMA noch nicht haben, müssen wir mit dem Kartellrecht eben weitermachen. Und das Bundeskartellamt, wenn wir jetzt sozusagen zurückswitchen auf die nationale Ebene, muss mit dem Paragraphen 19a GWB, den wir ja haben und der auch fortbestehen wird aus meiner Lesart des DMA, muss jetzt weiterhin eingreifen und muss aufpassen, dass es dann nicht zu nachhaltigen Wettbewerbsschädigungen kommt.
Ja, guter Punkt. Das Kartellamt ist ja auch nach wie vor dabei bei diesen 19a-Verfahren und wir haben ja auch andere Dinge, wie eben die den § 20, der ohnehin davon unbenommen sein wird. Vielleicht, das Kartellamt hatte sich ja, wie auch andere nationale Behörden, relativ stark gemacht, dass sie auch in die Durchsetzung stärker involviert werden können. Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ist davon leider aus Sicht des Bundeskartellamts leider nicht so sonderlich viel übrig geblieben. Ist das so?
Das ist in der Tat so und das ist auch wirklich aus meiner Sicht schade. Die Kommission sieht sich als den Sole Enforcer, also den einzigen offiziellen Durchsetzer dieses Akts. Und ich finde das im Prinzip ist das ja richtig, das muss man ja auch mal festhalten, dass wir bei diesen Themen, bei den digitalen Gatekeepern tatsächlich darauf setzen, dass das europaweit einheitlich durchgesetzt und gemacht wird. Also das ist ja schon irgendwie sinnvoll, gerade auch mit dem Ziel vor Augen, dass wir den digitalen Binnenmarkt haben wollen, also dass die Bedingungen für alle in Unternehmen in allen Märkten in Europa gleich sind. Gleichzeitig fürchte ich einfach, dass die Europäische Kommission heillos überfordert sein wird. Denn wir haben im DMA ungefähr 20 einzelne Verpflichtungen, die für sich genommen alle sehr komplex sind. Und die treffen so nach Schätzungen circa 10 bis 20 Unternehmen. Also man spricht oft so von 15 Gatekeepern, die jetzt wohl erfasst sein sollen. Das kann man jetzt im Vorhinein schlecht prognostizieren, aber es sind jetzt nicht mal nur die 5 GAFA-Unternehmen, von denen wir immer ausgegangen sind, also Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, sondern es werden doch noch mal ein paar mehr sein. Und wenn ich mir dann vorstelle, das soll alles von der Kommission kontrolliert und überwacht werden und die müssen mit denen dann in Dialog treten und verhandeln und so weiter und so fort, dann würde ich mir einfach wünschen, dass die Kommission einen stärkeren Support durch die starken nationalen Behörden hat. Das Bundeskartellamt hat da in der Vergangenheit herausragende Fälle gegen die Gatekeeper gemacht und warum sollen sie damit nicht weitermachen? Jetzt ist es allerdings im DMA tatsächlich so, dass die nationalen Behörden, die dürfen Verfahren einleiten und prüfen, ob da ein Verstoß vorliegt. Sie können dann aber ihre Ergebnisse quasi nur an die Europäische Kommission weitergeben und bitten, dass die Kommission da was macht. Und sie haben da kein eigenes Sanktionssystem.
Wobei ganz so dramatisch ist die Situation vielleicht in dem Sinne nicht, dass die § 19a-Verfahren zumindest ja weiter trotz DMA geführt werden können. Also in dem Sinne hat das Bundeskartellamt jetzt ja nicht weniger bekommen durch den DMA. Das ist vielleicht ein schwacher Trost, aber es heißt nicht, dass das Bundeskartellamt jetzt irrelevant ist und das wird sicherlich spannend sein zu beobachten, würde ich glauben. Je weniger die Kommission machen kann, weil sie vielleicht zu wenig Ressourcen hat oder überfordert, personell ist, also jetzt nicht intellektuell, sondern weil es einfach nicht genug Leute da sind, desto größer wird die Rolle dennoch für die nationalen Behörden wahrscheinlich bleiben, dass sie dann doch was tun. Klar, die Kosten sind die Zersplitterung der Rechtsdurchsetzung im Binnenmarkt in gewisser Weise. Nicht?
Ja, also ich finde dieses Risiko auch überschaubar. Der wichtige Punkt, den du gemacht hast, um das nochmal klarzustellen, ist, dass sich doch jetzt, also es wurden Pläne abgewendet, dass man solche Vorschriften wie 19a, die es ja auch in anderen Mitgliedstaaten in vergleichbarer Form gibt, dass man solche Normen irgendwie stoppt. Das lese ich jetzt jedenfalls nicht mehr so aus dem DMA heraus. Das hängt so ein bisschen an der Frage, ob man Paragraph 19a GWB als Kartellrecht ansieht. Da hat sich, glaube ich, inzwischen doch eine überwiegende Auffassung gebildet, dass das Kartellrecht ist und nicht Regulierungsrecht. Ist ja auch eine spannende Abgrenzung. Wann haben wir eigentlich Kartellrecht, wann haben wir Regulierungsrecht? Und da ist jetzt so die Definition, die wir gefunden haben oder die auch im DMA nochmal genannt wird, dass wir im Kartellrecht eben eine Einzelfallentscheidung haben, bei der die Unternehmen auch die Möglichkeit haben, Gründe vorzutragen, warum sie sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Also sprich Effizienzeinrede, sachliche Rechtfertigung, das ist sozusagen kennzeichnend fürs Kartellrecht laut DMA. Und das haben wir beim 19a tatsächlich noch drin, wenn auch nur noch sozusagen in reduzierter Form. Aber es unterscheidet sich damit von den Verpflichtungen des DMA, die in gnadenloser Härte sozusagen alle Gatekeeper gleichermaßen treffen. Also die hauen automatisch zu, ob sie jetzt gut passen mögen oder nicht, oder ob es im Einzelfall vielleicht auch Sinn ergibt, für den einen oder anderen Gatekeeper das so zu machen. Und dieser Unterschied unterscheidet dann eben Regulierungsrecht wie im DMA vom Kartellrecht, wie in 19a. Und damit bleibt 19a anwendbar. Zumindest ist das eher eine überwiegende Lesart. Und wir hatten jetzt auch kürzlich noch mal vor wenigen Tagen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall B-Post, der da auch noch mal mit großer Sorgfalt von uns gelesen wurde. Da geht es um eine ähnliche Konstellation im klassischen Regulierungsrecht, also zwischen Post und Postregulierung und Kartellrecht, wo der EuGH aus unserer Wahrnehmung auch tatsächlich eher noch mal so deutlich gemacht hat, natürlich ist das nebeneinander anwendbar. Man muss dann vielleicht die ein oder andere Abstimmung vornehmen und darf die Unternehmen natürlich irgendwie auch am Ende nicht überfordern. Und was weiß ich, die Geldbußen können dann nicht einfach, das gleiche Verhalten kann nicht einfach doppelt bebußt werden. Aber wenn es unterschiedliche Zielrichtungen sind und so weiter, dann steht das schon nebeneinander. Und das gibt, glaube ich, dem Bundeskartellamt Auftrieb, zumal wir ja im DMA das Problem haben, dass die Verpflichtungen relativ klar festgelegt sind und auch die Dienste, die Plattformdienste, für die die gelten, relativ klar festgelegt sind und der 19a aber wesentlich flexibler ist. Also wir vermuten schon, dass wenn der DMA erstmal in Kraft ist, sich die Gatekeeper darauf eingestellt haben, dann werden wir ja neue Wettbewerbsprobleme sehen, also die dann wieder nicht im DMA erfasst sind, weil wieder irgendwie was Neues passiert, weil es neue Strategien gibt, neue Technologien gibt. Und gerade für solche Fälle bleibt der wesentlich flexiblere 19a und natürlich auch das allgemeine Kartellrecht sicherlich relevant, sodass wir weiterhin da Verfahren sehen werden.
Nee, also da bin ich auch wirklich ganz bei dir, zu sagen, also die Quintessenz, das, was manche sagen, wir hätten die ganze Kartellrechtsnovelle, die letzte, die 10. GWB-Novelle nicht benötigt, weil jetzt haben wir ja den DMA, in das klarlegt oder diese Hypothese würde ich auch nicht einstimmen oder übereinstimmen, weil ich bin auch eher wie du der Auffassung, dass das noch eine ganz schöne Funktion behalten wird, dass GWB und die GWB-Novelle auch nach wie vor gut deswegen war, die durchzuführen. Bei der hat der DMA ja so viele Vorschriften, 18 Stück oder wie viel sind Praktiken, die nicht mehr opportun, also die waren noch nie opportun, aber die jetzt schneller abgestellt werden sollen. Und du hast schon gesagt, wir wollen jetzt jede einzelne von denen ganz genau durchgehen in den nächsten 3 Stunden. Oder hattest du gesagt, wir sollten nur über einzelne sprechen? Also eine, die mich besonders interessiert, ja, hat auch damit zu tun, habe gerade eine gute Masterarbeit zu dem Thema gelesen, ist diese Interoperabilitätsfrage. Die wird ja hat man den Eindruck von manchen mit Vehemenz verfochten und mit anderen Vehemenz abgelehnt. Und auch unter Ökonomen ist das Bild ziemlich uneinheitlich, muss man sagen, ob das jetzt eine gute oder nicht so gute Idee ist. Was wird denn da jetzt genau geregelt?
Ja, guter Punkt. Also das hat jetzt auch die Diskussion nach dem nach den Trilogverhandlungen oft dominiert, weil das, worüber wir jetzt sprechen werden, glaube ich, das ist, was so am ehesten vorgezeigt werden kann, hier Leute, das ändert sich. Und zwar denke ich jetzt an die Interoperabilität von Messaging-Diensten. Man muss dazu sagen, es gibt im DMA auch noch andere Interoperabilitätsverpflichtungen, also Öffnungsverpflichtungen für Schnittstellen, wo wir, wo so zusätzliche Dienstleistungen oder so unter bestimmten Bedingungen offengelegt werden müssen. Aber das, was jetzt sehr stark in der Diskussion war und was eben im Vorschlag der Europäischen Kommission, über den wir die letzten 2 Jahre diskutiert haben, nicht drin war, war eine Öffnungsverpflichtung für Messaging-Dienste. Das heißt, wenn ein Gatekeeper sowas betreibt wie WhatsApp, darum geht es im Wesentlichen, oder iMessage, dann muss jetzt in einem gestaffelten Verfahren ermöglicht werden, dass der Nachrichtenaustausch auch zu allen anderen Messaging-Diensten funktioniert. Also sprich, wenn ich bei Threema oder Signal bin oder Telegram bin mit meinem Messaging-Account, dann muss ich auch an WhatsApp-Nutzer Nachrichten aus diesem Programm heraus schicken können. Und dahinter steht immer so ein bisschen das Modell, das funktioniert ja bei E-Mail auch. Ich kann ja auch von GMX an Gmail schicken und von Gmail an Yahoo und sonst wohin. Warum soll das nicht bei Messaging-Diensten, diesen Kurznachrichtendiensten in gleicher Weise funktionieren? Und die Funktionalitäten, die diese Dienste haben, die werden jetzt peu à peu im Laufe der nächsten 4 Jahre nach Inkrafttreten des DMA und der Anwendbarerklärung und so weiter und so fort. Also das dauert schon, ja, wie gesagt, alles noch ein bisschen. Aber wenn das kommt, wird das eben geöffnet mit dem Ergebnis, wenn man sich das jetzt mal so praktisch vorstellt, dass eben WhatsApp zu einem, ja, wahrscheinlich zentralen Hub wird, der sich in alle Richtungen öffnen muss. Und mich würde da deine wettbewerbliche Einschätzung auch tatsächlich interessieren. Also was bedeutet das eigentlich? Ein anderer Punkt, der jetzt neben dem Wettbewerbsrecht steht, ist natürlich auch die Frage, was bedeutet das für die Datensicherheit, für den Datenschutz? Ist das vielleicht sogar, also führt das jetzt dazu, dass WhatsApp jetzt auch noch die Daten sammeln kann, die von Signal-Usern kommen, die sich bewusst dagegen entschieden haben, zu WhatsApp zu gehen? Also ich glaube, datenschutzrechtlich und dann auch nochmal sozusagen in den Verschlüsselungstechnologien stellen sich da sicherlich nochmal einige durchaus schwierige Fragen. Aber uns interessiert natürlich eher die wettbewerbliche Komponente, ob das jetzt eigentlich ein wichtiger Fortschritt ist.
Ja, das ist ein sehr schwierig zu beurteilendes Thema, muss man sagen, auch aus wettbewerbsökonomischer Sicht, ob diese Interoperabilität den Wettbewerb eigentlich fördert oder nicht so sehr fördert, ist auch mit vielen weiteren Fragen verbunden. Also mal ganz einfach gesprochen, ist es so, wenn ich von WhatsApp problemlos in, sagen wir, Telegram Nachrichten hineinsenden kann, beziehungsweise aus Telegram Nachrichten empfangen kann, dann stellt sich natürlich die Frage, installiere ich mir dann überhaupt noch Telegram als eigene App? Also betreibe ich dann eigentlich noch Multihoming? Es gibt ja schon so einen Konsens, dass man sagt, Multihoming ist eigentlich ganz gut für den Wettbewerb, wenn die Leute mehrere Plattformen nutzen. Wenn ich sage, ich muss ja gar kein Multihoming mehr betreiben, ich bewege mich nur noch auf einer Plattform eigentlich, dann ist das nicht direkt klar, dass das die Position von Telegram stärken wird. Denn letztendlich finanzieren die sich natürlich über Werbung und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Werbekompatibilität auch in dem Sinne gegeben sein wird, dass ich mir dann auch Werbung bei Telegram angucken muss, wenn ich WhatsApp nutze. Also weiß ich nicht, wie das genau gelöst wird. Aber das ist schon mal ex ante gar nicht so klar, dass Telegram jetzt, wenn die sagen, wir kriegen jetzt letztendlich weniger Nutzer, möglicherweise sogar, weil die Leute ja von WhatsApp bei uns reinsenden können und auch von uns empfangen können, dann ist das nicht klar, dass Markteintritt zwangsläufig einfacher wird, weil die Leute die Notwendigkeit nicht mehr sehen, sich die neuen Dienste zuzulegen. Jetzt könnte natürlich, wenn ich das richtig verstehe, ist Telegram ja gar nicht verpflichtet, Interoperabilität herzustellen. Die könnten natürlich sagen, wir verzichten einfach drauf, wenn ich es richtig sehe, denn die Verpflichtung würde ja nur für WhatsApp gelten. Dann hätten wir bei WhatsApp eine Vorschrift, wäre natürlich in gewisser Weise dann die Frage, was bringt das überhaupt, sozusagen, wenn Telegram sagt, schön, dass ihr kompatibel seid, wir haben aber kein Interesse daran, weil wir das strategisch für ungünstig erachten. Gut, dann hätte man zwischen WhatsApp und iMessaging, weil das die beiden Dienste sind, die auf jeden Fall erfasst sind, Kompatibilität. dann wäre hoffentlich nicht zu, wäre, das, ja, ich sag mal so, nicht zu befürchten, hoffentlich, dass das die Position dieser beiden stärkt. Und man sagt, na gut, jetzt habe ich ja, die beiden sind kompatibel, der Rest nicht. Also das wird noch sehr spannend. Also diese, die Vorstellung, die manche haben, ist ein bisschen naiv, dass man sagt, das ist automatisch immer wettbewerbsförderlich. Also die ökonomische Literatur ist ja sehr differenziert und sagt, das kann passieren, das kann wettbewerbsförderlich sein, muss es aber auf keinen Fall, weil der Kampf um die Kunden letztendlich, also die installierte Basis, will man sagen, weil der wird schwächer durch Kompatibilität oder Interoperabilität.
Was mich daran
noch und dann kommt das Datenschutzthema obendrauf. Ja. Muss man auch noch diskutieren. Ja, es gibt ja doch einige, die befürchten, die sagen, führt das nicht zu schwächerem Datenschutz? Es gibt einfach viel mehr, sagen wir, Stellen, an denen sozusagen Datenschutzverletzungen auftreten können, letztendlich. Und die Konkurrenz mit verschiedenen Datenschutzstandards wird dann möglicherweise auch schwächer, denn das ist ja eins, Telegram, viele mögen das nicht, weil man sich da so gut verstecken kann, sagen sie, und die ganzen Schwurbler und Rechtsextremen und wahrscheinlich auch Linksextremen und irgendwelche Leute, die nicht entdeckt werden wollen, sich da eben bewegen, aber das liegt natürlich daran, weil die Datenschutzeinstellungen da so gut sind, sage ich mal so, dass man sich so gut verstecken kann. Dann ist natürlich ja, die schon eine Frage, ob die Datenschutz, der Wettbewerb im Bereich des Datenschutzes nicht geschwächt wird, möglicherweise durch die Interoperabilität. Also sehr schwierige Fragen, finde ich.
Was ich da noch ganz interessant finde, was es ja auch irgendwie schwierig macht, das so zu ermessen, ist, dass ja das Geschäftsmodell von WhatsApp und iMessage so unklar ist. Also im Sinne von, das sind ja beides Dienste, die keine direkten Umsätze generieren. Und zumindest soweit ich es jetzt überblicke, es gibt ja da, glaube ich, keine Werbung nach wie vor bei WhatsApp. Und damit ist ja dann auch irgendwie schwierig nochmal zu ermessen, welche Wettbewerbsrelevanz haben die jetzt wiederum für ihre Konzerne. Also was bedeutet das denn? Also hat denn WhatsApp jetzt, ist denn WhatsApp jetzt für Meta so wichtig, dass die dann auch sozusagen diesen Basisservice, den sie für alle anderen erbringen müssen, weiterhin erbringen wollen? Oder führt das vielleicht auch dazu, dass es für WhatsApp viel weniger interessant wird, für Meta viel weniger interessant wird, in WhatsApp zu investieren? Also das ist für mich echt so eine Blackbox. Was ziehen die eigentlich daraus und wie wirken sich die neuen Anreize darauf aus?
Ja, finde ich auch. Also sehr, das sind ganz, ganz viele offene Fragen. Das ist nicht so ganz klar. Auch die Verhandlungen, kann ich mir vorstellen, werden sehr schwierig. Dazu kommen die Abgrenzungsprobleme sicherlich irgendwann. Also bei Telegram, da ist es ja schon gar nicht, das ist so ein Messaging-Dienst, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen was wie ein Broadcasting, hätte ich fast eher gesagt. Also in Teilen ist es eher eine Konkurrenz zu Twitter, würde ich sagen. Gut, Twitter hat auch eine Messaging-Funktion wiederum, die, glaube ich, da sehr wenig genutzt wird, aber die gibt es letztendlich auch. Also das ist sicherlich auch noch was da. Und das bewegt sich auch alles weiter. Ja, die Welt bleibt ja nicht stehen. Wer weiß, wie die in 5 Jahren aussehen. Das ist, finde ich, aus vielen Gründen sehr schwierig. Zum einen, weil diese Abgrenzungen wahrscheinlich schwierig sind. Gut, das wird man irgendwie lösen können und einfach Entscheidungen treffen. Aber dann bleibt die schwierige Frage, was bewirkt das eigentlich? Hat das eigentlich mehr Vorteile als Nachteile? Na gut, jetzt starten wir dieses Experiment. Dann wird das in Europa kompatibel sein. Mal gucken, ob das dann in den USA auch automatisch so sein muss. Oder,
das wäre dann der Brussels-Effekt, auf den wir spekulieren, dass sich dieser Standard, den wir mit dem DMA setzen, weltweit quasi durchsetzt, so wie es bei der DSGVO wohl der Fall war oder sein soll.
Ja, warten wir mal ab. Also,
ja, und das gilt, glaube ich, für ganz viele Verpflichtungen, die wir sehen. Oder das macht es auch momentan noch so schwierig, das wirklich einzuschätzen. Du hast ja schon gesagt, wir haben ja so 18, 20 Verpflichtungen, vielleicht sind es sogar noch mehr im DMA, wenn man je nachdem, wie man zählt. Und wir wissen eigentlich relativ wenig, was passiert jetzt eigentlich in der Praxis, wenn diese Verpflichtungen alle gleichzeitig für alle Gatekeeper in Kraft treten. Also wir wissen nicht nur, wie die darauf reagieren, sondern selbst wenn man sich jetzt vorstellt, die machen das alle lege artis und genauso, wie sich die Europäische Kommission das wünscht und vorstellt, Ist dann eigentlich unsere Welt eine komplett andere, unsere digitale, oder verändert sich dann nur in marginalen Randbereichen etwas, oder verschieben sich jetzt die Wettbewerbsgewichte? Ist ehrlich gesagt etwas, was wir bis heute nicht so richtig durchschauen und was wir wahrscheinlich dann auch frühestens 2024 herausfinden werden.
Ja, das ist doch für uns eigentlich eine exzellente Nachricht, weil das heißt, in diesem Podcast werden uns die Themen nicht ausgehen.
Wir haben jetzt nur eine halbe Verpflichtung von den 20 angeschaut, also da haben wir tatsächlich noch ein paar Folgen, in denen wir das nochmal genauer durchdiskutieren können. Self-Preferencing und Datenzugang und all das, was da sonst noch drin steckt. Fusionskontrolle gibt es auch was Neues und so, aber da spannen wir unsere Hörerinnen und Hörer einfach auf die Folter, würde ich sagen, bis zu den nächsten Folgen.
Das würde ich auch sagen. So machen wir das. Die nächsten, wenn das jetzt eine halbe Verpflichtung von den 20 war, sind ja die nächsten 40 Folgen schon mal sicher. würde ich sagen, dann sind wir fast bei Folge 100 angekommen. Also, und wenn wir zwischendurch dann auch nochmal über andere Themen reden, wie die Abfallwirtschaft, Fußball oder irgendwelche anderen. Den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Über den wir jetzt ja permanent reden werden, genau. dann haben wir noch genug vor uns. Also, Ruprecht, das war sehr erhellend. Und ja, ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Wenn das so war, dann geben Sie uns natürlich Sterne und Punkte bei allen verfügbaren Anbietern. Das müssen wir immer noch dazu sagen.
Fährst du eigentlich zur internationalen Kartellkonferenz nach Berlin?
Ja, habe ich vor.
Okay, das ist ja nächste Woche. Dann werden wir wahrscheinlich in 2 Wochen ein bisschen darüber reden, was da so berichtet worden ist. Ich bin auch da, dann können wir ja zu verschiedenen Dingen vielleicht hingehen und dann uns darüber austauschen.
Der rasende Reporter Justus Haukapp, Sie erkennen ihn an dem Notizblock, wo er sich Notizen für bei Anrufwettbewerb macht bei der IKK.
Ja, genau, also Carla Kolumna, auch mein zweiter Spitzname. Ja, also.
Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
Tschüss.